Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Disco 80, dem besten Podcast über die 80er Jahre von zwei Männern ohne Haare. Und wir haben heute, nachdem wir in der letzten Folge über Depeche Mode geredet haben, uns überlegt, ja, da gab es ja ein gewisses Mitglied bei Depeche Mode, nämlich Vince Clarke, und der hat danach ja auch noch eine große Karriere hingelegt. Und genau deswegen schauen wir uns jetzt an, was bei ihm alles so gekommen ist. Ja, das ist unser Thema heute. Es wird spannend, kann ich nur sagen.
Ja, alleine schon deswegen, weil auch Vince Clarke keine Haare hat.
Genau, stimmt. Ja, ich fand ihn immer auch so als Typ sehr sympathisch, auch wenn er ja nicht so in vielen Bands so lange geblieben ist, aber ja, war schon, glaube ich, der Synthesizer-Fachmann auch in der Band anfangs gewesen bei Depeche Mode und auch heute noch, so ein typischer Frickler vom Herrn. Aber da habe ich bei Lügen und Wahrheiten einen ganz interessanten Twist, wo ich gespannt bin, ob er das rausfindet, ob das stimmt oder nicht. Sollen wir mit dem auch gleich mal anfangen, Lügen und Wahrheiten?
Ja, unbedingt.
Ihr kennt das ja, drei Dinge sage ich euch, zwei davon sind die Wahrheit, eins ist gelogen. Am Ende des Podcasts erfahrt ihr, was stimmt und was nicht. Lüge, Wahrheit Nummer eins. Das Lachen von Alison Moyet in Situation, ein Song von Yazoo, wurde in vielen anderen Songs gesampelt, darunter auch im internationalen Tanzhit Macarena.
Nee.
Ja, stimmt oder stimmt nicht?
Crazy.
Lüge, Wahrheit Nummer zwei. Harold Faltermeyer wurde für seinen Hit Axel F, der ja bei Beverly Hills Cop 1 und auch in den späteren Folgen drin war, von Vince Clarke und Alison Moyet wegen Urheberrechtsverletzung verklagt, weil der Song eine dreiste Kopie von eben Situation ist, dem Song, den es vorhin ging. Vor allen Dingen von diesem US-Mix von Situation, da gab es einen extra US-Mix, kommen wir später zu, also eine dreiste Kopie davon. Deswegen wurde er verklagt. Lüge, Wahrheit Nummer zwei. Stimmt oder stimmt nicht? Und Lüge, Wahrheit Nummer drei. Vince Clarke hat sich für sein erstes Solo-Album, Songs of Silence, das 2023 erschienen ist, YouTube-Tutorials angeschaut, um zu verstehen, wie sein Eurowag-Modular-Synthesizer funktioniert. Stimmt oder stimmt nicht? Also quasi Godfather auf Synthpop.
Ja, ich habe da schon so Vermutungen okay,
genau,
auf jeden
also,
Fall.
Das sind die drei Dinge, die wir als Lüge und Wahrheit haben. Und wer es nicht genau weiß, über welche Bands wir jetzt reden, weil Vince Clarke erst 2023 sein erstes Soloalbum gemacht hat, dann hat er ja offensichtlich in anderen Bands gespielt, die bekannt sind. Es geht hier vor allen Dingen um Yazoo und um Erasure und um das eine oder andere Nebenprojekt. Ja. So, dann sag mal was, Christian. Was hat er für dich für eine Bedeutung?
Ja, eine ganz große, und zwar nicht nur deswegen, weil er keine Haare hat. Damals hatte er ja noch ein paar Haare, ne? Der hatte immer so eine komische, so ein Dreieck auf dem Kopf.
Genau, so ein Flat hatte er.
Flat,
auch gehabt.
Ach ja, genau, Flat nennt genau, man das, ja. Man hat immer vermutet, dass er im Hintergrund irgendwie so seine Fäden zieht, dass er der eigentliche Mastermind der ersten Depeche Mode-Sachen war. Ist mir viel, viel später erst bewusst geworden. Ich fand, das war immer so ein witziger Typ. Ich kann mir auch vorstellen, dass der total witzig ist in Wirklichkeit. Dass er dann nach dem ersten Album bei Depeche Mode ausgestiegen ist, hat, glaube ich, keiner verstanden. Aber dazu haben wir in unserer letzten Folge einige Bedienungsanleitung gegeben, wie steige ich aus einer bekannten Band. Aber letztendlich finde ich, muss man eine Sache konstatieren, das war mega mutig, weil der Stein kam ja gerade ins Rollen mit Depeche Mode und dann zu sagen, ja, ich bin jetzt raus, seht mal zu und ich mache jetzt mein eigenes Ding, da muss es schon earth-moving Konflikte gegeben haben, um so eine Entscheidung zu treffen, wenn man wirklich vorher die Entscheidung getroffen hat, Musik machen zu wollen, fand ich sehr, sehr mutig jetzt so im Nachhinein. Und das war ja letztendlich auch eine Reise ins Ungewisse, dass da so viele tolle andere Sachen passieren würden, war ja zu der Zeit eigentlich nicht abzusehen, ne? Also auch für ihn nicht.
Ja, überhaupt nicht. Und das stimmt, ich finde es auch sehr, sehr mutig und sehr, sehr aufrichtig auch, weil wenn man so ein bisschen sich mit Bands auskennt, dann weiß man, dass viele Bands im Prinzip ein Zufallsprodukt sind. Der hat einen Synthesizer, der kann Gitarre spielen. Dann bist du auf einmal mit Leuten in einer Band, die du eigentlich, die dir gar nichts sagen, mit denen du gar nichts gemeinsam hast, außer dass du halt einen Hit hattest und bist mit denen erfolgreich gewesen. Jetzt musst du mit denen Arschlöchern gegebenenfalls, und du bist auch eins, dein ganzes Leben verbringen, nur weil du diesen Einscheins-Hit hattest. Ja? Das hätte ihm auch passieren können. Was hat er aber gemacht? Er hat gesagt, ne, ich habe keinen Bock mehr auf die Jungs und auf das Live und auf alles. Ich ziehe die Konsequenzen, da bin ich lieber wieder Hilfsarbeiter. Und das zu tun, ist ganz schön viel Rückgrat, weil viele haben es einfach durchgezogen, obwohl sie mit den Kollegen eigentlich schon nach der ersten Tour nichts mehr anfangen konnten. Und dasselbe hat er ja, da kommen wir ja noch dazu, mit Jesu dann nochmal gemacht. Obwohl es noch erfolgreicher war, bis er dann die Band gefunden hat mit Erasure, wo er gesagt hat, das ist jetzt das, was ich immer machen wollte und wo ich auch mich wohlfühle drin. Mhm. Also habe ich Respekt vor, allein diese Entscheidung zu treffen, weil das ist wirklich schwierig, wenn du als Musiker da hängst, du hast immer diesen Konflikt. Kohle, also meine Existenz als Künstler gebe ich damit auf, wenn ich eine bekannte Band verlasse, und damit bin ich ja nichts mehr. Und dieses Risiko einzugehen, Respekt da.
Ja, also das war einfach mutig zu diesem Zeitpunkt. Ja. Obwohl ich glaube, dass er, vielleicht erfahren wir da gleich von dir noch ein bisschen mehr zu, dass er schon einen gewissen Plan hatte und natürlich auch schon ein, zwei Songs hatte, von denen er wusste, das könnte eventuell was werden. Und dann ja auch.
Nee.
Nein? Okay. Aber dann auch eine schöne Partnerin gefunden hat in Alison Moyet, ja, die ja wirklich einfach ein toller Charakterdarsteller war quasi, ja, und das ja wirklich auch ganz, ganz toll umgesetzt hat. Und auch mit Andy Bell hatte er den richtigen Riecher, und wenn ich da jetzt nicht zu viel vorwegnehme, gab es ja da eine große Bewerbung und ein großes Bewerbungscasting, und er hat den richtigen da rausgesucht.
Genau, wo er sich auch wohlgefühlt hat, ja. Wir fangen jetzt mal an mit dem, was nach Depeche Mode passiert ist. Was zu Zeiten Depeche Mode passiert ist, hört er in der letzten Folge. Da haben wir es ja auch vom allerersten Album von der Speak und Spell. Es war tatsächlich so, er war ja selber auch ein Stück weit davon ja auch schockiert, dass er jetzt diesen Traum aufgeben muss und dass ihm das einfach überhaupt nicht gefällt. Jetzt auch mit dieser Band, wo die hin will und wo er hin wollte, und auch mit dem ganzen Live-Getoure, das hat ihm überhaupt nicht gefallen in dieser Konstellation. Das heißt, er hat die Band verlassen und hatte erstmal nichts. Hatte auch keine weiteren Songs, weil die hatten ja das Album gerade fertig gemacht, die hat er dafür verwendet gehabt. Und er hatte konkret auch wirklich Angst, dass Daniel Miller ihn jetzt auch vom Label rausschmeißt, weil Daniel Miller hat nun mal mit Depeche Mode weitergemacht. Da war klar, es kommt ein Ersatzmann für die US-Tour. Es ging mit Depeche Mode ja auch sofort weiter. Ja, die mussten ja dann weitermachen, ja, aufgrund der Erfolge in der USA. Und dann hat Vince Clarke gedacht, scheiße, ich bin ja dann irgendwie raus aus der Nummer. Und dann hat er Only You geschrieben mit dem Ziel, dass er den Song Depeche Mode anbietet, damit Daniel Miller sieht, aha, guck mal, er hat nicht alle Brücken abgebrochen und so weiter, sondern er ist ja kooperativ. Ja, das war seine Intention. Er hat den Song Only You Depeche Mode vorgespielt und die fanden ihn scheiße. Und haben gesagt, gefällt ihnen nicht. Kann ich auch nachvollziehen, weil das war ja genau das, was wiederum Depeche Mode nicht machen wollte. Die wollten ja eben düsterer und tiefer werden und nicht so einen Song wie Only You machen.
Kann ich nachvollziehen, ja.
Das war so sein Plan B, den er hatte, hat aber halt erstmal nicht funktioniert. Dann hat er sich gedacht, gut, okay, dann suche ich mir halt eine Sängerin oder einen Sänger dazu. Er wollte unbedingt jemanden haben, der Emotionalität in die Stimme reinbringt, was ja auch Dave Gahan gut konnte. Aber er wollte noch mehr Emotionalität haben. Also ihm war das etwas zu wenig bei Depeche Mode. Wenn man sich seine späteren Projekte anguckt, versteht man auch warum, weil da geht er ja in eine deutsch andere Richtung gesanglich. Und da war natürlich ein gewisser Kontakt da mit Alison Moyet, haben wir ja auch schon gesagt, weil die war damals in derselben Klasse wie Andrew Fletcher und Martin Ligor gewesen. Daher kannten sie sich. Alison Moyet hat damals in der Punkband The Vandals gespielt und in der hat auch Robert Marlow mitgespielt. Und der wiederum kannte Clark und Fletcher von der Boys Brigade, von dieser christlichen Jugendorganisation. Das heißt, die kannten sich alle untereinander mehr oder weniger. Zu Robert Marlow kommen wir später noch dazu. Der hat ja dann auch noch ein Album mit Vince Clarke aufgenommen. Und Moyet wiederum hatte im Melody Maker, jeder gibt ja Anzeigen im Melody Maker auf, wenn er Sänger oder Sängerin sucht oder Mitmusiker sucht, hat sie nach einer Bluesband gesucht, bei der sie Sängerin sein konnte. Und Vince hat offensichtlich diese Anzeige gesehen und gedacht, stimmt, da war ja noch die Allison, und hat sie daraufhin kontaktiert und gesagt, du, ich hätte da einen Song, ich würde gerne Demo mit dir aufnehmen. Und dieser Song war eben Only You, den er ja ursprünglich für Depeche Mode geschrieben hatte. Und er fand eben, sie hat eine sehr emotionale Stimme und es konnte sehr gut dazu passen. Moyet wiederum hatte überhaupt keinen Bezug zu elektronischer Musik und sie wollte eigentlich eher in die Richtung Jazz oder Pop oder Blues was machen. Und er hat sie gedacht, okay, aber wenn ich nicht singe auf dem Song, weiß ich nie, wie es ausgehen wird. Außerdem ist Vince Clarke ein ganz netter Typ, also ist ein hübscher Typ, hübscher Junge, mache ich das halt mal. Außerdem hat sie gedacht, ich kann eh nie selber ein Demo aufnehmen, ich habe keine Kohle, ich habe keine Möglichkeit, mit ihm kann ich das tun. Okay, go for it. Dann hat sie auf dem 4-Track Kassettenrekorder, also wirklich Kassettenrekorder, aufgenommen beim Vince. Vince ist zu Daniel Miller, der hat ihm Only You vorgespielt in der Version von Alison Moyet. Und was hat Daniel Miller gesagt? Also Daniel Miller, der Chef von Mute, ne? Der
für die Scheiße.
Hatte. Ja, genau. Also irgendwas mit dem Musikgeschmack von Daniel Miller ist ein bisschen komisch. Der braucht immer mehrere Anläufe, bis er die Sachen gut findet. Und Vince war natürlich total enttäuscht und hat gesagt, scheiße, mache ich jetzt halt einen Hilfsarbeiterjob. Ich finde den Song cool, das ist ein Hit. Und wenn es nicht funktioniert und die Leute es nicht gut finden, was soll ich tun? Ja, aber am selben Abend waren Leute vom Musikverlag da beim Daniel Miller und die haben den Song gehört und haben gesagt, das ist doch ein Hit, das ist doch toll, das musst du machen, ja, die kann singen, das ist toll produziert und so weiter, toller Song. Also hat Daniel gesagt, okay, gut, komm, Vince und Allison, geht mal ins Studio und nehmt den Song auf.
Wie abgefahren.
Genau, so ist das also zustande gekommen, ja, dass die Only You aufgenommen. Dann hatten sie keinen Bandnamen. Also hat Allison den Namen eines Blues-Labels vorgeschlagen. Eben, das hieß Yesu, ist ein amerikanisches Blues-Label. Und das ist auch der Grund, warum die Band in Amerika nur Jazz heißt. Also YAZ geschrieben, während sie bei uns ja ansonsten Yesu hieß. Ne? Also totaler Fehler, kannst du einfach nicht machen, dass du nicht weltweit dieselben Rechte hast an deinem Namen. Aber nun gut, war halt alles extrem spontan, ne? Ja, jetzt machen wir diesen Song und da, zack. So, weil das Problem war, kurz nachdem sie diese Demo im Studio aufgenommen hatten, also diesen Song aufgenommen hatten, B-Seite Situation, hat Daniel, der hat auch sofort veröffentlicht. Da war nichts groß mit hier, jetzt überlegen wir mal. Und dann war der Bandname Yesu halt gesetzt, ja. So, also der ist am 15.03.82 veröffentlicht worden, Only You, ist sofort auf Platz 198 in die britischen Charts eingestiegen, für eine unbekannte Band erstmal sehr gut. Und der ging dann Woche für Woche weiter hoch. Und zwar bis auf Nummer 2. Also, erster Single, erster Song nach Depeche Mode, größerer Erfolg, als er mit Depeche Mode je hatte.
Das ist sehr, sehr abgefahren und auch diese Kombination. Man hört ja bei Alison Moyet, dass sie da nicht zu Hause ist in der elektronischen Musik. Ja. Und ich finde das eine sehr, sehr mutige Kombination und auch mutige zweite Entscheidung, ja, jetzt schon, zu sagen, ja gut, wir machen mal was es so halt auch noch nicht in dieser Form gegeben hat. Man hört wirklich, dass sie singen kann, dass sie eher wahrscheinlich ihre Seele an die Soul-Musik oder an auf jeden Fall irgendwas anderes, Jazziges oder wie, verloren hat. Aber irgendwie ist die Rechnung da aufgegangen, finde ich.
Ja, also Only You ist jetzt auch nicht gerade mein Favorit. Ich muss gestehen, ich habe den Song erst mitgekriegt als Coverversion von Flying Pickets, dann 1983. Da ist er dann sogar auf 1 gegangen. Also da war es auch mit dem finanziellen Problem von Vince Clarke ein für alle Mal vorbei, weil als Urheber hat er natürlich die Tantiemen dafür gekriegt. Und der war auch weltweit ein Hit dann mit den Flying Pickets. Ist natürlich im Nachhinein furchtbares Cover, hat aber mega gut funktioniert und hat den Song vielleicht auch noch ein Stück mehr auf den Punkt gebracht, als er das gemacht hatte. Aber ja, wie findest du den Song?
Tatsächlich hatte ich den auch mal gecovert, mhm, oder habe ihn mal, ja, gecovert. Und zwar als reine Piano-Version. Ja. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz toller Song. Ja. Es gibt so Momente, wo man denkt, dass ein der Hit mit dem Arsch ins Gesicht, ja, springt. Und das, finde ich, ist einer von den Songs, egal ob du das gut findest oder egal ob die der Style, die jetzt da gefällt. Es ist einfach eine geile Melodie und ein Song, der sich jedem erschließt, glaube ich.
Ich glaube auch, dass der Song sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube aber, dass die Produktion oder die Art des Arrangements nicht das Ganze rausholt aus dem, was eigentlich in dem drin ist. Deswegen war, glaube ich, auch die Coverversion erfolgreicher damals. Und ich finde, dass es bei anderen Songs von Jesu deutlich besser funktioniert hat dann. Also zum Beispiel Situation, was ja die B-Seite war. Das ist einfach aus einem Guss für mich und weiß auch nicht. Und You war immer noch nicht so ganz da, obwohl der Song einfach richtig gut ist. Naja, auf alle Fälle, du machst als ganz neue Band ein Projekt, was einfach nur hier, komm mal, sing mal ein Demo ein und du weißt ja, wie schnell das geht. Die Alison Moyet konnte ja singen, die musste ja nicht 3 Tage im Studio bleiben. Die kam dann Nachmittag hin, hat den Song gesungen, hat den anderen gesungen und dann ist sie wieder gegangen. Und so. So, das heißt, dann kommst du in Top of the Pops, ja. Das war ihr allererster Fernsehauftritt überhaupt. Die hatte ganz wenig Auftritte auch vorher schon mit einer Liveband gehabt, ja. Hat kein Geld für Kleider, wusste überhaupt nicht, wie sie sich bewegen soll und musste dann mehrmals in Top of the Pops auftreten, ja.
Das sieht man aber auch, ja.
Ja, genau, sieht man natürlich ein Stück weit auch. Und dann kommt natürlich auch hinzu, sie hat jetzt optisch nicht jetzt dem Bild von weiblichen Popstar entsprochen, wie das in den 80ern auch schon erwartet worden wäre, ja. Das heißt.
Ja, gar nicht, ne? Gar nicht eigentlich.
Sie hätte jetzt in eine Jazzband oder in eine Bluesband, also eine ernsthafte Musikband, optisch viel besser gepasst, als jetzt in eine Popband, wo es doch sehr viel um Aussehen, um Attraktivität, um Sexiness geht und so weiter, ja. Und das fand ich aber wiederum eigentlich eine gute Kombination, dass sie damit auch so selbstverständlich umgegangen ist. Heute würde jeder sagen, Body Positivism und was weiß ich alles, ja. Die hat es einfach gemacht. Sie gesagt, ich kann singen, ich bin Popmusikerin, was der andere sagt, scheiße, interessiert mich nicht, ja. Also auch das finde ich sehr mutig, ja.
Ja, da gibt's keine Logik, ne? Weil das ist auch von ihr ziemlich mutig gewesen, sich da einfach als Frischling zu präsentieren. Und sie hat halt wirklich dem Schönheitsideal der Zeit da nicht entsprochen.
Und das finde ich aber auch wieder ein Zeichen wie Daniel Miller. Vorhin haben wir uns ja ein bisschen lustig gemacht über seinen Musikgeschmack, aber der kam ja auch nicht auf die Idee zu sagen, ja okay, die kann zwar gut singen, aber hol dir jetzt mal eine, die gut aussieht, die das dann performt. Sondern der hat einfach gesagt, ja okay, das ist eure Band, ihr seid das fertig. Ja. Und ich glaube, es hat dem Erfolg überhaupt kein, also es war völlig unrelevant, ja, weil du machst einen guten Song. Und dann ist alles andere scheißegal. Den ganzen anderen Kram, ich sehe geil aus, ich bin sexy, bla bla bla, das brauchst du nur, wenn die Songs nicht gut sind. Und wenn es nicht funktioniert, ja, dann musst du mit so Sachen kaschieren. Und insofern fand ich das eine sehr gute Sache, was sie da gemacht haben.
Aber du hast natürlich recht. Du hast natürlich recht mit der Feststellung, dass Only You auf diesem Album Downstairs at Eric's wie ein Fremdkörper wirkt, ne? Der Rest ist wesentlich dynamischer und ja, es geht einfach mehr nach vorne, ne?
Sie hatten also diese beiden Songs, aber sie hatten noch kein Album. Also haben sie gesagt, okay, jetzt müssen wir innerhalb von weniger Wochen ein Album aufnehmen. Und dann hat Vince halt zu Alison gesagt, hast du irgendwelche Songs? Und dann hat sie eben auch Songs beigesteuert. Das hört man auch, dass ein Teil der Songs eben ein Blues-Schema hat, aber dann in elektronisch produziert ist, was aus meiner Sicht gut funktioniert. Sie hat 4 Songs geschrieben vom Album, R5. Aber das war eine reine Musik-Zweck-Beziehung. Die sind nie zusammen ausgegangen. Haben nur über Musik und über die Songs geredet. Also quasi, das war so wie eine Art Auftragsarbeit, auch wenn sie selbst die Songs ja geschrieben hat, aber er hat sie logischerweise produziert, ja. Und da war es so, dass eben die Blackwings Studios, bei denen ja auch schon die Depeche Mode erste Album aufgenommen hatte mit Eric Radcliffe, das war so kurzfristig ausgebucht. Die konnten nicht eben mal für eine Albumproduktion freimachen. Das heißt, sie haben dann beim Eric Radcliffe daheim aufgenommen. Innerhalb von 10 Tagen haben sie das Album aufgenommen, im ersten Stock. Daher auch der Titel Upstairs at Eric's, weil sie halt einfach bei dem dann aufgenommen haben. Und das Cover finde ich sehr, sehr cool gemacht mit Schaufensterpuppen, die abgeschnitten sind. Mhm. Also wirklich ein tolles Cover, ist zeitlos. Für das, dass das alles so schnell gestrickt worden ist, sind das richtig geile Songs, richtig geile Produktionen. Da stimmt alles an dem ersten Album, finde ich. Ja.
Das ist ganz, ganz toll. Ja. Ja. Und wir haben hier auch noch die Komponente, dass da ein absolut rausstechender Hit drauf ist.
Welchen meinst du?
Don't Go.
Ja. Ja.
Ja. Da sind wir wieder bei dem Thema. Lass den Hit dir mit dem Arsch ins Gesicht springen. Ja. Ja. Also, ja. Wenn das kein Hit ist, weiß ich es nicht.
Ja, also ich muss auch sagen, ich bin ja, hat man ja in der Depeche Mode-Folge auch gehört, ich bin kein großer Fan vom Speak and Spell-Album, aber das Album Upstairs is Eric mit Yazoo ist wirklich ein Meilenstein. Und Don't Go ist für mich ein perfekter Pop-Song. Ich weiß nicht, was er an dem besser machen sollen können, sollte es als so, wie er ist. Der ist perfekt produziert, der hat eine tolle Melodie, der ist ein tolles Arrangement, toller Gesang, tolle Sounds. Alles an dem Song, ich wüsste nicht, was besser machen. Der ist wirklich, ist eine perfekte Popnummer, ja.
Ja, das finde ich auch.
Und er hat ein cooles Video, war auch schon bei den Musikvideos. Also ist sehr lustig gemacht und so, aber es zeigt auch ein bisschen den Humor von Vince Clarke, was du schon angesprochen hast. Also es ist wirklich eines meiner Lieblingslieder. Ich habe den jetzt durch das viele Hören von den Yazoo und Erasure-Sachen und anderen Sachen in Vorbereitung, mag ich noch viel lieber als vorher, weil du einfach merkst, Mensch, jetzt habe ich den zum 20. Mal und hier noch in der Version. Und der ist immer noch geil. Der funktioniert einfach sehr, sehr gut.
Der hat auch sehr, sehr viel Airplay, logischerweise, ja. Dieser Song.
Ja, genau.
Und er hat auch weltweit funktioniert.
Ja, ja, der hat weltweit funktioniert. Erschien dann am 5. Juli 82, Don't Go. Kam in Deutschland auf 4, UK auf 3. In USA wiederum ist Situation als Single erschienen. Die Amerikaner fanden eben Situation stärker und wollten den unbedingt nochmal featuren. Und der ist auch wieder an Sire lizenziert worden, die ja auch schon Depeche Mode hatten. Und François Kevorkian, französischer House-DJ, der auch zum Beispiel im Studio 54 im Legendären aufgelegt hat, der hat einen Remix davon gemacht für die US-Version. Und Vince hat den total gehasst, den Remix, weil er überhaupt nicht wusste, was ein Remix ist. Das war ja 1982, da hatte keiner Remixe. Das war so, der hat jetzt hier meinen Song genommen und die Sounds verändert, was soll die Scheiße? So, das war die Reaktion von Vince Clarke. Aber es war halt der neue Trend, den der natürlich kannte, der DJ. Und der kam dann bis auf Platz 73 der Billboard Single Charts. Ja, also auch ein sehr, sehr guter Mix, finde ich, der das Thema gut aufgenommen hat. Nicht so wie diese ganze Mixmüll, der dann in den 90ern kam, sondern der wirklich diesen Song auch nochmal eine andere Farbe gegeben hat und trotzdem das Original nicht verraten hat, jetzt im Nachhinein. Ja. Zur Aufnahme von der Upstairs is Eric, die Alison Moyet, die fand es irgendwie sehr strange, weil sie überhaupt nicht verstanden hat, warum Vince selbst die einfachsten Melodien programmiert hat und quantisiert hat, statt die einfach einzuspielen. Das ist ja etwas, was wir im Studio zum Beispiel auch machen. Ich habe schon Jahre nichts mehr eingespielt. Ich mache das genauso, ohne mich jetzt damit vergleichen zu wollen. Aber das ist halt die Art, wie du damals angefangen hast, Musik zu machen, dass du mit dem Programmieren, wenn du jetzt nicht der große Virtuose bist, schneller bist und besser ausdrücken kannst, wie mit dem Einspielen. Und sie wiederum hat dann eben aber recht gut performen können. Also ist ein Song auch auf dem Album drauf, Winter Kills, der ist von ihr geschrieben. Mhm. Da hat sie auch das Piano gespielt, weil Vince es nicht konnte. Und das finde ich auch ein sehr, sehr guter Song. Kannte ich vorher nicht oder hatten wieder vergessen gehabt.
Das ist ein ganz schöner Song, ist ja, das. Ja. Ja,
also der funktioniert auch super. Ja, er hatte damals dann auch schon einen Fairlight gehabt, hat sich den besorgt und konnte da halt gut damit arbeiten. Und das Interessante ist, obwohl er den Fairlight hatte, gibt es Songs auf dem Album, die haben nur 4 oder 5 Spuren.
Das ist irre, ja.
Das ist heute undenkbar. Und die funktionieren, weil jede Spur halt genau das Richtige macht, was er tun muss in dem Moment. Große Kunst.
Das ist wirklich verrückt, ja. Ganz tolles Album,
ja.
Auf jeden Fall. Also ist erstaunlich, dass das wirklich in so kurzer Zeit dann produziert wurde, weil es klingt wie eine Produktion, die ein halbes Jahr gedauert hat.
Ja, es klingt wie wochenlang dran gefeilt. Also gerade wenn du einen Song wie Don't Go anhörst, ich wäre da verzweifelt, allein diese Basslinie so groovy und so tight und so auf den Punkt jeden Sound hinzubekommen. Also mit den damaligen Möglichkeiten, das muss man ja berücksichtigen. Heute ist es einiges einfacher, sowas zu machen. Und trotzdem gibt es nicht Songs, die so gut gemacht sind wie das.
Was ist dann passiert?
Ja, dann kam natürlich großer Erfolg, das heißt Tournee. Vince hatte immer noch keine Lust, live zu spielen. Es gab deswegen auch nur ganz wenig Gigs und die beiden haben eben auch außer die Musik nichts geteilt und er hat sich nicht wohlgefühlt. Dann später, als die Konzerte kamen, hat er gedacht, was soll die Scheiße, ich habe einen Fairlight, den stelle ich auf die Bühne, sie singt und fertig, mich braucht's nicht live. Jetzt war es aber so, er hat nicht direkt nach dem ersten Album wieder aufgeben wollen. Sie hatten ja auch nur ganz wenig Konzerte gemacht. Sie haben also direkt gesagt, okay, lass uns ein zweites Album machen, haben sich aber im Prinzip beim zweiten Album überhaupt nicht mehr gesehen. Sie hat Songs geschrieben, das zweite Album hat 5 Songs von ihr, 5 von ihm, beide immer abwechselnd. You and Me Both hieß das Album. Im Prinzip hat er an den Demos gearbeitet. Sie ist reingekommen, hat einen Gesang aufgenommen ohne ihn. Und dann hat er weiter an den Demos gearbeitet. Und irgendwann war das Album fertig. Erste Single auf dem Album, die dann rauskam, Nobody's Diary. Wer hat's geschrieben?
Nicht Vince.
Richtig, ja. Es ist von Alison Moyet geschrieben. Wusste ich nicht. Ich war überhaupt überrascht, dass sie Songs geschrieben hatte, auch schon auf dem ersten Album. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Finde ich auch ein ganz toller Song. Toll produziert.
Ist der Hit von dem Album.
Ja, klar, ist der Hit vom Album, aber wirklich ein 2. nochmal richtig, richtig guter Song, der auch das Album verkauft hat. Erschien im April 83, also relativ schnell. Ging in UK auf 3, in Deutschland auf 18. Und das Album You and Me Both erschien dann im Juli 83, war in UK sofort auf 1, Deutschland auf 15, US auf 69 und so. Also es war ein großer Erfolg und sie haben sich direkt mit der Veröffentlichung vom Album getrennt. Also Vince hat sich von Alison Moyet getrennt und gesagt, ja, das war's.
Jetzt. Konsequent, ja. Konsequent.
Ja.
Ja, das ist, ich mag das Album sehr. Ich hatte immer so einen Eindruck, dass das untergegangen ist ein bisschen. Mhm. Aber so schlimm untergegangen ist es ja dann doch nicht. Es ist halt nicht mehr so plakativ wie das erste Album, ne? Aber da sind tolle Sachen drauf. Also ich mag das. Ich mag das wirklich.
Ich fand beim dem Album, also Nobody's Diary finde ich toll, aber es gibt keinen zweiten Song, der mit dem mithalten kann, ist mein Gefühl auf dem Album. Natürlich ist immer noch ein gutes und mutiges und auch sind gute Songs drauf. Es ist sogar ein Stück weit mutiger als das erste noch, weil es halt eine größere Bandbreite hat. Aber ich glaube mal, irgendwie merkt man auch, dass dieser Spaß, den die beim ersten Album hatten oder dieses Überraschende, wir machen hier jetzt was, was noch nie jemand so in dieser Form gemacht hat, das war irgendwie weg. Das fühlt sich so ein bisschen wie eine Auftragsarbeit an. Ich weiß auch nicht. Irgendwie der Funke ist nicht so ganz rübergesprungen bei einigen Songs, was beim ersten Album überall der Fall war. Also das erste Album wirkt für mich mehr aus dem Guss, ja.
Ich fand das Cover auch nicht mehr so geil.
Ja, das auch, ja, genau. War dann natürlich auch schwierig, wenn du eigentlich das als Art Auftragsarbeit machst und denkst, okay, muss ich jetzt halt hier nachlegen und es ist ja dann auch nicht so schlimm, man nimmt halt ein Album auf so und du siehst ja die Person kaum und wenn du sagst, okay, hinterher ist eh Schluss und ich mach keine Tour, so was, ja, das merkst du ihm vielleicht auch ein bisschen an. Und er hat ja auch die Pushmode bewiesen, hat so, eigentlich bin ich die größere Nummer zu diesem Zeitpunkt, ja, das heißt, auch das war, diese Motivation war ja auch weg. Dann interessant ist, dass es in Summe nur 3 Videos von Yesu überhaupt gibt, ja, wegen der kurzen Karriere. Don't Go, The Other Side of Love und Nobody's Diary. Das sind die einzigen 3 Videos, die es gibt. Sie haben auch ganz wenig nur live gespielt damals. Sie haben dann später, ja, haben sie dann nochmal live zusammen gespielt, was auch ein relativ großer Erfolg war, weil die ja nie jemand live gesehen hatte.
Da sieht übrigens bei diesen Konzerten Alison Moyet komplett verändert aus.
Ja, ja.
Die ist die Hälfte an Körpergewicht.
Ja.
Also, das ist eine ganz andere Person.
Ja.
Übrigens muss ich noch ganz kurz dazu sagen, dass die Soloalben von ihr ja auch wirklich so abgefahren und da, die haben uns ja so viele schöne Sachen beschert, auch noch nach Yasu,
ja,
die dann allerdings mit Yasu gar nichts mehr zu tun haben, ja, und somit ja dann auch zeigen, dass es eigentlich für sie in eine andere Richtung gehen sollte, ne?
Ja, die ist dann auch ihren Weg gegangen. Sie ist im Vince auch immer dankbar gewesen und gesagt hat, hey, ohne ihn hätte ich es nie geschafft, ins Pop-Business mein Ding zu machen. Er hat mir das ermöglicht. Und er hat sie ja auch, jetzt sage ich mal nicht wie eine, hier, was sage ich mal, Frank Farian und die Bands, die er produziert hat, das waren nur reine Marionetten. Vince hat sie Songs schreiben lassen, Vince hat sie Ideen einbringen lassen und er hat es halt auf seine Art und Weise produziert, was auch völlig in Ordnung war. Aber das war ja mehr oder weniger schon ein artgleichberechtigtes Duo. Ja, für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich in der Kombination auch Mann-Frau, ja. Aber sie ist ihren Weg gegangen. Sie hat bis Juni 23 23 Millionen Platten verkauft.
Boah.
Und über 2 Millionen Singles verkauft, ja. Alle ihrer 10 Studioalben und 3 Compilations sind in die Top 30 der UK Albumcharts gegangen. Und das Album Alf, das war 84, kam das raus, ihr Soloalbum, ist Nummer 1 geworden, ja. Das Compilation-Album Singles, 85, ist auch Nummer 1 geworden.
Das war auch toll. Alf ist so ein tolles Album.
Ja. Ja. Also, ich finde da All Cried Out wirklich einen tollen Song, auch, also fand ich super damals, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die späteren Sachen waren nicht mehr so mein Musikgeschmack, aber es ist tolle Songs, toll produziert und so weiter, das hat mich jetzt nicht so angesprochen, aber All Quiet Out ist ein toller Song. Also da hast du wirklich gemerkt, okay, gut, das war jetzt nicht nur Vince, sondern sie hat auch ihren großen Einfluss zum Erfolg von Yesu gehabt, das ist damit mehr als deutlich geworden. Sie wurde auch als Künstlerin in Großbritannien immer sehr ernst genommen, weil sie diesen Weg gegangen ist, ja.
Old Cried Out hätte ich gerne mal in einer Yazoo-Version gehört.
Ja, ja.
Das wäre cool.
Ja.
Also das hätte richtig gut funktioniert,
ja,
auch.
Glaube ich genau. Auch, ja. 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 Weil da ist sie gesanglich natürlich nochmal mehr aus sich rausgegangen und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Also ganz toller Song. Müsst ihr euch unbedingt anhören, falls ihr das nicht kennt. Und sie hat später dann auch ein sehr gutes Album gemacht. Changeling war zum Beispiel eine Single, da habe ich das wieder mitgekriegt, dass sie noch Musik macht. Und den fand ich auch richtig gut. Also die ist zu Recht nach wie vor sehr, sehr erfolgreich geblieben. Finde ich, ja.
Tolle Frau.
Genau. Das war das Projekt Yesu. Muss ich ehrlich sagen, hat mir damals deutlich besser gefallen als das erste Depeche Mode Album, was er da gemacht hat mit Yesu. Später dann Depeche Mode natürlich hat mich mehr abgeholt, als was dann noch jetzt kommt. Aber Yesu wirklich ein Meilenstein. Und gerade auch Daniel Miller meinte, guck mal, die haben nur 2 Alben gemacht, haben ganz wenig live gespielt, die haben sich aber auch nie verbrannt, die haben halt auch kein Scheißalbum gemacht oder irgendwie die Fans enttäuscht. Die waren da, waren mega erfolgreich, haben mega tolle Sachen gemacht und dann waren sie wieder weg. Und deswegen sind die auch so ein Stück weit Legende geblieben. Ja? Und wir reden jetzt über sie.
Es wäre interessant, wenn man die beiden heute nochmal zusammenführen würde.
Ja gut, ich glaube, die sind halt ihren Weg gegangen, aber es wäre ein spannendes Projekt, ja, es wird bestimmt was sehr, sehr Gutes bei rumkommen, ja, das glaube ich auch, ja, müssen sie halt nicht mehr, aber ja, ich glaube, das würde immer noch funktionieren, diese Magie, die sie beim ersten Album hatten, ja. Ja, dann war das jetzt also das Kapitel mit Yesu. Er hat es also wieder beendet und dann hat er 83 das Projekt The Assembly gegründet, zusammen mit dem Tontechniker eben Eric Radcliffe, mit dem er ja vorher auch schon immer gearbeitet hatte. Und die Idee war, ein Album mit 10 unterschiedlichen Titeln und 10 verschiedenen Sängern sollte das werden. Er wollte also da mehr Variabilität haben oder was auch immer. Als erstes kam die Single Never Never mit dem Sänger Fergal Sharkey raus, ehemalig der Undertones, auch eine ehemalige Punkrock-Band. Kannte ich auch nicht vorher, die Punkrock-Band. Müsst ihr euch anhören, ein Song von der Band, der klingt Fergal Sharkey schon anders da, als er dann später geklungen hat. Single kam auf Platz 4 der britischen Single-Charts.
Das war ein cooles Lied.
Ja.
War ein cooles Lied.
Ja.
Und Fergal Sharkey lieferte ab, finde ich.
Ja, der hat einen sehr ungewöhnlichen Gesang. Jetzt nicht gerade mein, ja, die Tonalität, die ich toll finde, aber hat gut funktioniert.
Ich habe überlegt, was war der Hit in A Good Heart?
Ja, Good Heart, ich, genau, ne? Ja.
Ja, das war dann der Fergal Sharkey
Überhit. Ja, ne? Ist jetzt nicht gerade mein Favorit auch so,
ja,
von dem.
Aber auch ein cooler Pop-Song.
Funktioniert, okay. Ja, ja, genau. Ja. Und also Never Never, also ich meine, weißt du, du verlässt die nächste Band, ja, und dann machst du wieder ein Projekt und dann bist du schon wieder auf 4 in den Single-Charts. Also ich meine, offensichtlich kann Vince Clark verdammt gut Songs schreiben und er kann es auch gut produzieren und hat die richtigen Leute dabei, wo er das machen. Also das muss man schon sagen, hat gut funktioniert. Dann kam 85 noch eine Single mit dem Sänger Paul Quinn raus. Die Single hieß One Day. Kennst du die?
Nein, kenne ich nicht.
Ich kannte sie auch nicht. Ich habe sie mir angehört. Ich finde sie furchtbar. Also ich weiß auch nicht, was da. Ich finde, mit dem Gesang nichts anfangen, mit dem Song auch nicht. Hat mir überhaupt nicht gefallen. War auch kein Erfolg. Und danach wollte er dann, hat er das mit Assembly verworfen und wollte dann ein längerfristiges Projekt machen. Was macht er also, wenn er sagt, ich brauche eine neue Band?
Ja, das, wie wir beide uns auch gefunden haben, über den Melody Maker.
Genau, er macht eine Anzeige im Melody Maker, sucht einen Sänger. Und 40 Bewerber gab es und darunter war der damals 20 Jahre alte Andy Bell. Vorher war er in einem Projekt, das hieß Dinger. Die haben eine Single aufgenommen, Air of Mystery. Das hat er mit Pierre Cope zusammen gemacht, Andy Bell. Ist jetzt kein großer Erfolg gewesen. Ihr werdet das in den Shownotes dann finden. Und die beiden haben sich zusammengefunden. Andy Bell war ein totaler Fan von Yesu und von Vince Clark. Und das war für ihn so schwer, dass er sich kaum getraut hat, eigentlich mit dem was zu machen, weil das war sein Held. Ja. Und das hat eine Weile gedauert, bis sie sich da so angenähert haben, dass sie so auf Augenhöhe waren. Am 2.6.86 erschien dann Wonderland. Das erste Erasure-Album, vorab Single war Who Needs Love Like That und dann Au L'Amour. Wie fandst du die beiden Singles und das Album?
Gut, also es ist halt Andy Bell und Andy Bells Stimme muss man wirklich mögen. Mhm. Es ist schon sehr prägnant, aber ich fand auch hier diesen Falsettgesang oder wie auch immer, mit elektronischer Musik machte plötzlich Sinn. Mhm. Coole Single und Au L'Amour ist halt eigentlich auch ein Hit, aber das ging mir jetzt schon einen Schritt zu weit. Es war mir ein bisschen zu poppig.
Ja, mir tatsächlich auch. Ich kann mich noch wie heute erinnern, wo das Video von Who Needs Love Like That lief. Das ist ja so eine Cowboy-Atmosphäre in irgendeinem Saloon. Ich war mega enttäuscht. Meine Bandkollegen fanden das super damals von No Comment. Die sind auch heute noch große Erasure-Fans. Und ich fand ja Vince Clark eigentlich auch super. Also zumindest die Jesus-Sachen. Und ich war mega enttäuscht und dachte, was? Gott, damit gar nichts anfangen. Auch Au L'Amour noch schlimmer. Es sind gute Songs, es ist gut produziert, aber es ging in eine Richtung, die mir persönlich einfach nicht so gefallen hat. Das war dann mein Problem oder ist immer noch mein Problem mit Erasure. Aber es ist offensichtlich das, was Vince Clark immer machen wollte auch, weil die sind da seit 30 Jahren zusammen in der Band oder noch länger inzwischen und er meint, sie streiten sich nie. Und das ist die Kombination, die halt gut funktioniert hat. Tatsächlich ist aber das Album Wonderland galt als Flop, obwohl es in Großbritannien als auf 20 kam und in Deutschland auf 71, weil eben Vince Clark vorher immer jede Single einen Hit quasi, bis auf die eine Ausnahme, 85, hat immer alles super funktioniert und auf einmal hast du keine Top 10 Hits mehr. Ja, das heißt, als erstens war es eine mega Enttäuschung, wir waren beide enttäuscht, dass es nicht funktioniert hat und Andy Bell dachte, mit den anderen Projekten hat er sich schon getrennt von denen, obwohl es alles Superhits waren, das war es jetzt, das erste Album und Vince, zu seiner Überraschung hat Vince aber weitermachen wollen und gesagt, okay, die wird zeigen sind jetzt.
Krass, ja, vielleicht ist da der Sportsgeist erweckt worden.
Ja, das glaube ich schon ein Stück weit. Ja. Er wollte es einfach beweisen, dass ich das kann und er hat sich offensichtlich wohlgefühlt mit dem Andy Bell zusammen. Und dann kam am 30.03.87, also nicht mal mehr ein Jahr später, erschien dann Circus, vorab die Single Sometimes. Und Sometimes das klassische Erasure-Sound, was willst du dazu sagen? Ne? Funktioniert ja wie Arsch auf Eimer. Ne?
Ja, vor allen Dingen Sometimes ist im Vergleich hier zu Au L'Amour ja, dann wieder da, wo Vince Clark auch beheimatet ist, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ne? Das ist also wirklich eine ganz, ganz klassische Pop-Nummer, die man zu diesem Zeitpunkt hätte nicht geiler machen können.
Auch in der Art, wie es gemacht ist, ist es halt schon, sag ich mal, ein bisschen over the top natürlich. Ich meine, Erasure, es hat sehr viele Gründe, dass Erasure in der ganzen schwulen Szene sehr populär war, eben wegen Andy Bell, aber es ist halt auch so produziert, ein Stück weit, wo du dir sagst, okay, ja, ist cool.
Das ist drüber. Es ist einfach drüber.
Ja, also es ist so, wo du sagst, okay, da hat keiner Angst, irgendwie sich zu entblößen, musikalisch auch ein Stück weit. Aber es ist auf keinen Fall peinlich, aber halt ungewöhnlich, ja, von der Art. Das Album war auf 6 der britischen Charts, die Single ging auf 2 in UK und in Deutschland, also Erasure war wieder back, 87. Allerdings ist es halt da schon so, dass Depeche Mode international da die Erasure schon überholt hatte. Ein Stück weit. Sometimes war nochmal so ein Punkt, wo sie auf einer Ebene ungefähr waren.
Gleichziehen konnten, ja. Mhm.
Aber der weltweite Erfolg von Depeche Mode war dann natürlich dann schon etwas größer. Circus, wie fandst du das Album?
Cool, cool. Mhm. Habe ich rauf und runter gehört.
Ja.
Und das ist halt wirklich gute Popmusik, finde ich.
Kann man so sagen, es ist gut gemacht. Es ist irgendwie nicht meine Art von Musik. Ich war jetzt auch kein großer Fan von Sometimes. Ich fand es ganz nett. Aber ja, ich kam mit dem Gesang, konnte ich einfach nie sonderlich viel anfangen. Obwohl er wirklich gut gemacht ist und auch emotional ist und allem. Aber die ist Geschmackssache am Ende dann, ja.
Ja. Ich wollte aber ganz kurz vorausgaloppieren, diese Sache, die mit Au L'Amour gestartet ist, über Sometimes, die haben das ja wirklich dann bis zum Exzess ausgeschöpft. Und für mich ufert dann die ganze Sache irgendwann in Always, wo ich denke, also Leute, aber Ich fand den ganz, ganz toll, den Song.
Ja.
Hat mich auch wirklich total angesprochen. Aber es ist natürlich, plakativer geht's nicht.
Ja, ein Stück
und,
weit. Ja.
Auch das haben die beiden wirklich also mit Würde und Bravour gemeistert, finde ich. Ja.
Finde ich auch. Am 18.08.88 kam das Album The Innocence, war das erfolgreichste Album von Erasure. Da war Ship of Fools drauf und A Little Respect, Phantom Pride und Chains of Love, 4 Singles. Ich muss sagen, Ship of Fools ist wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Song. Auch wenn ich mit der Produktion und mit dem Gesang nicht so viel anfangen kann, aber das ist ein Mega-Ohrwurm. Also super geschrieben. Ja. A Little Respect war ein mega Erfolg, auch gerade in der Community, weil er halt vom textlich sehr, sehr stark ist und sehr ausdrucksstark ist. Ist jetzt überhaupt nicht meine Art der Musik, aber da waren sie schon fast schon so wieder ein Stück weit doch auf Augenhöhe mit Depeche Mode gefühlt. Ne? Also mit dem Ding haben sie richtig zugelegt. 89 kam dann Wild, das letzte Album von ihnen in den 80ern. Wer hat es produziert? Gareth Jones, der ja auch schon mit Depeche Mode gearbeitet
hat. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, okay.
Hier ganz andere Stilistik. Also es ist nicht nur One Trick Pony, sondern er konnte das auch so umsetzen. Da war drauf Drama und Blue Savannah als Singles.
Auch ein so schöner Song. Ja. Das ist so plakativ, das ist wirklich, wo du denkst, also komm, lass uns in die Stadt gehen und überall Bilder von uns aufhängen, wir sind schwul, ja, so, aber das hatte so eine unglaubliche Leichtigkeit und Sympathie, die ich heute oft vermisse, ja, wo man wirklich sagt, ey, okay, Leute, wir sind schwul.
Ja, aber Vince ist ja nicht schwul.
Ja, ja, aber ich bin auch dabei.
Ja.
Der Kollege ist schwul. Ich bin auch dabei. Und lass uns da noch kein großes Ding draus machen. Ja, so sehr, 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 sehr schön. Also Blue Savannah ist wirklich ein einfach toller Song, finde ich.
Ich habe das Gefühl, die beiden Jungs haben zu 100% das gemacht, was sie selber geil finden. Niemand hat ihm reingeredet, Daniel Miller schon gar nicht, brauchte er da auch gar nicht. Bei Depeche Mode hat er ja lange noch mitgewirkt im Hintergrund und mitproduziert und so weiter. Das brauchte er bei Erasure gar nicht machen. Das war genau das, was sie geil finden und was sie machen wollten. Und ob ich das persönlich jetzt geil finde, das spielt überhaupt keine Rolle, weil es nur entscheidend, dass es den beiden gefällt. Das merkt man dem auch voll und ganz an. Die haben einfach gemacht, worauf sie Bock haben. Und da habe ich Respekt vor, dass sie das geschafft haben. Immer wieder, ohne sich ja auch zu kopieren. Das muss man ja auch sagen. Natürlich haben sie gewisse Stilistiken, aber kannst jetzt nicht sagen, hier, das ist wie Modern Talking, wo jeder Song gleich klingt. Nee, die sind immer auch neue Wege gegangen. Ja.
Nee, es gibt schon eine klare Weiterentwicklung, auch soundmäßig im Bereich Erasure auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Und das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, was du gerade sagst, dass sie gemacht haben, worauf sie Bock haben, warum sie noch zusammen sind.
Ja, genau. Das Video zu Blue Savannah hat Kevin Godley von 10cc und Godley & Cream gemacht, der ja auch Videoproduzent war, ein sehr, sehr erfolgreicher und guter Videoproduzent damals. Der hat es damals gemacht und da sind wir jetzt auch schon mit dem Ende der 80er angekommen. Aber Erasure hat natürlich später da noch einiges gemacht, können wir jetzt kurz dann auch noch zukommen. Was wolltest du noch sagen zu ihnen?
Ja, es gibt so schöne Momente, die Erasure uns beschert hat. Ich, also jetzt Always ist für mich wirklich also auch ein perfekter Popsong, finde ich, den man geiler nicht machen kann. Aber auch danach kamen noch wirklich ganz, ganz tolle Sachen raus. Ich habe mich irgendwann auch ausgeklinkt aus der Nummer und habe mich dann tatsächlich gewundert, dass es irgendwie noch Alben danach gab. Ja, aber bin heute auch wieder auf einige Sachen gestoßen, die ich mir im Zuge des Podcasts jetzt mal angehört habe. Das also dieses Neon-Album ist auch wirklich ein cooles Album auf jeden Fall und eine logische Weiterentwicklung des Sounds auch nochmal, finde ich, den die beiden sich da erarbeitet und ausgedacht haben. Ne?
Die haben wirklich nach The Circus hatten die 5 Nummer 1 Alben hintereinander in Großbritannien, also Innocence, Wild, Chorus, Pop, The First 20 Hits und I Say, I Say, I Say. Also zwischen 88 und 94 nur Nummer 1 Alben. Das ist schon eine große Leistung in Großbritannien. Die hatten auch ein anderes Standing als Depeche Mode in Großbritannien gehabt. Was ich wirklich gut fand damals war 91 Love to Hate You vom Album Chorus. Finde ich sehr mutig auch gemacht. Also richtig cool. Da gefällt mir der Gesang auch sehr gut. Und Always auch, muss ich echt sagen. Der Song hat mich auch abgeholt, was einfach auch wieder ein perfekter Popsong. Von der Art, wie es gemacht ist. Ja. Was willst du da rummäkeln?
Was ich auch total geil fand, was bei mir wirklich also auch was ausgelöst hat, waren dann diese Aber-esque-Sachen. Ja. Ja, wo ich sage, also klar, kannst du eigentlich gar nicht machen, ja, aber die waren so toll gemacht und das war wirklich so für mich, ich habe mich da versöhnt mit den 70er Jahren auch ein bisschen, weil die 70er Jahre da ganz, ganz toll in die 90er Jahre irgendwie transferiert wurden. Ich glaube, dass Aber-esque tatsächlich auch einer der großen Auslöser für diesen Aber-Hype zu der Zeit war, weil plötzlich war Aber wieder irgendwie in aller Munde und die hat, weil das so toll umgesetzt war, so und dann lass uns noch mal eine Sekunde über die schöne Geschichte verlieren, die Vince Clarke dann als Heimkehrer zusammen mit Martin Gore gemacht hat, dieses schöne Projekt VCMG, habe ich nicht verstanden.
Ja, ist halt eine Techno-Platte. Vince kam zu Martin mal, also per Mail, die haben sich nicht getroffen für die Produktion auch, Austausch nur im Internet. Ja, ich würde gerne Techno-Platte mit dir machen. Hat Martin gedacht, ja, okay, cool, können wir mal machen. Die haben ja beide sehr viel auch gehört in die Richtung. 2011 kam das raus. Ja, die Songs finde ich teilweise ganz okay. Ich bin kein großer Freund von Techno, aber sie sind gut gemacht. Die Remixe sind furchtbar, wie immer in dem Bereich. Das Album ist für nebenher zu hören okay, aber es ist jetzt natürlich kein Meilenstein. Aber es war auch überhaupt nicht ihren Anspruch. Ich meine, allein schon der Bandname, klar, die Kürzel von ihren beiden Namen, sagt es ja schon. Und ist ja auch ganz nett, dass sie da zusammengefunden haben. Ja,
witzig.
Haben,
Also witziges Denken irgendwie. Also ich hab da eine Musikrichtung entdeckt, lass uns da mal was machen. So.
Und dann eben, es gab sehr, sehr viele Erasure-Alben. Es war so, dass dann nach dem I Say, waren die Sachen nicht mehr so erfolgreich, auch in Großbritannien nicht mehr. Sie waren so ein bisschen durch. Vielleicht haben sie auch einfach zu viel gemacht gehabt. Kaum mal eine Pause. Und die sind so ein bisschen in Vergessenheit geraten, gerade vor dem Mega-Erfolg, den Depeche Mode dann all die ganzen Jahre hatte. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht mehr so viel mitgekriegt. Das Letzte, was ich dann noch mitgekriegt habe, und Andy Bell hat ja auch Solo-Alben gemacht, ist auch Solo auf Tour gewesen, war dann wirklich 2023 das Solo-Album von Vince Clarke, Songs of Silence. Sehr anders da, sehr ungewöhnlich. Werdet ihr auch links in den Shownotes finden zu. Würde man, wenn mir das vorgespielt hätte, hätte ich nie gedacht, dass das von Vince Clarke ist. Es ist sehr atmosphärisch. Vorbild dafür, für ihn, war der Soundtrack von Blade Runner 2049.
Okay.
Der wollte Musik machen, so wie Blade Runner 2049. Das war der Ansatz. Und das ist ihm ganz gut gelungen, finde ich. Ist instrumental auch.
Ja.
Das war es eigentlich, was ich da dazu zu sagen hatte. Vorwärts zu den Lügen und Wahrheiten und unserem Buchfilm und Konzerttipp kommen. Hast du noch irgendwas zu ergänzen?
Ja, ich war schwer berührt, muss ich tatsächlich sagen. Weil ich es einfach nicht mitbekommen habe und auch nicht wusste, dass seine Ehefrau Tracy Hurley im Januar 24 an Magenkrebs verstorben ist. Was natürlich also auch für mich erklärt, dass es halt bei Erasure da ruhiger wurde, ne? Eine ganze Zeit, weil ich mir vorstellen kann, dass das natürlich auch eine Sache ist, wo Musik dann auch in den Hintergrund tritt.
Ja, Andy Bell hatte ja auch das ein oder andere gesundheitliche Problem gehabt. Deswegen sind die da zurückgetreten. Eins habe ich jetzt aber tatsächlich vergessen. Ich wollte ja noch sagen, was mit Robert Marlowe zusammen war, das Projekt. Das ist nämlich auch sehr spannend, wie das ablief. Die haben nämlich zwischen 82 und 84 hat Vince Clarke mit Robert Marlowe ein Album aufgenommen, eben den, der ja auch in der Boys Brigade war, in der Jugendorganisation mit Clarke und mit Fletcher. Und da kam damals die Single raus, The Face of Dorian Gray. Die haben es auch in den Blackwing Studios mit Eric Radcliffe aufgenommen. Die kam aber in UK nur bis Platz 93. Was damals kein Erfolg war, logischerweise, an den anderen Maßstäben gemessen. Und deswegen ist die Platte, die sie damals aufgenommen haben, einfach geschelft worden, sagt man im Englischen, nicht veröffentlicht worden. Ja. Es kamen noch zwei Singles, die kamen auch nicht in die Charts. Und dieses Album, was sie damals aufgenommen haben, Peter Pan Effekt heißt es, das ist erst 1999 auf Energy Records, einem schwedischen Label, erschienen. Die haben irgendwie Robert Marlow kontaktiert, er hat tatsächlich diese Bänder noch gefunden und dann haben die das aufgenommen. Habe ich auch die CD von, hast du mir mal einen Tipp gegeben, als in einem Second-Hand-Laden, dass ich mir die kaufen muss, was ich schon auch getan habe.
Ihr müsst die hören. Das ist so eine tolle CD, die ist wirklich ganz, ganz, ganz hervorragend. Also Robert Marlow ist wirklich also ein absoluter Tipp für die Leute, die es nicht kennen. Hört euch das an, das ist wirklich ganz, ganz tolle elektronische Musik.
Ich finde es gut.
Also ich fand es geil. Ich fand's geil, leider.
Robert Marlow ist auch gestorben im September 22. Gerade mal 60 ist er geworden.
Ach, das wusste ich gar nicht, ehrlich? Ach Mensch, wir lassen hier aber auch permanent irgendwelche Leute sterben.
Tragisch, ja.
Deswegen sollten wir uns da auch in irgendeiner Folge nochmal mit beschäftigen.
Mit dem Toten. Also, Toten der 80er Jahre. Ja, stimmt.
Ja, wir sollten uns auf jeden Fall nochmal mit den Toten der 80er Jahre beschäftigen.
Dann würde ich sagen, kommen wir, bevor wir zu Buchfilm und Konzerttipp kommen, zu den Lügen und Wahrheiten über Vince Clarke. Lüge Wahrheit Nummer 1, das Lachen von Alison Moyet am Anfang von Situation wurde in vielen Songs gesampelt, unter anderem auch in Macarena. Lüge Wahrheit Nummer 2, für Axel F. wurde Harold Faltermeyer von Vince Clarke und Alison Moyet wegen Urheberrechtsverletzung verklagt. Lüge Wahrheit Nummer 3, Vince Clarke hat für sein erstes Soloalbum Songs of Silence 2023 erschienen, sich YouTube-Tutorials angeschaut, um zu verstehen, wie sein Modular-Synthesizer funktioniert. Godfather of Synthpop muss sowas tun. Also, was meinst du?
Also, ich glaube, dass er sich YouTube-Tutorials angeguckt hat, um das Modularsystem zu verstehen, weil jedes Modularsystem ja halt auch vielleicht etwas anders funktioniert, kann ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube auch, dass dieses Lachen von Alison Moyet auf anderen Produktionen zu hören waren. Ich glaube nicht, dass Harold Faltermeyer verklagt wurde, weil vielleicht war es ja so, dass er wirklich was geklaut hat, aber ich glaube, dass das unmöglich ist, ihn dafür zu verklagen.
Okay, also, dann lösen wir mal auf. Ja, das Lachen von Alison Moyet in Situation ist tatsächlich auf Macarena drauf. Ihr werdet den Link dazu auch in den Shownotes finden von Macarena. Weiß schon nicht, ob ich ihn reinbringe, aber ja doch, müssen wir dann zwangsläufig. Aber es ist am Anfang. Dieses Lachen ist mega charakteristisch von ihr. Ist da tatsächlich drauf, das stimmt also. Dafür gibt es kein Urheberrecht, weil das ist halt nicht schützenswert, ne, so ein Lachen. Dann hast du tatsächlich recht, Vince Clarke hat selber erzählt in mehreren Interviews, dass er ein Eurorack-System hatte. Also Eurorack ist eine spezielle Art von Modular-Synthesizer. Die deutsche Firma Döpfer hat es damals auf den Markt gebracht, dass alle Modular-Synthesizer im Prinzip eine Stromversorgung haben und eine Art der Größe und des Aufbaus und die miteinander kombinieren kannst. Und das macht möglich, dass du einen Modular-Synthesizer hast von 1000 verschiedenen Herstellern. Also da kann was von Moog dabei sein, da kann was von einem ganz kleinen Klitsche sein, der nur ein Mini-Modul hat. Und die können alle miteinander interagieren in einem Modular-Synthesizer. Du kannst 1000 verschiedene Filterbänke und alles haben. Mega kompliziert, kannst auch Dinge tun, die vorher in der analogen Welt gar nicht möglich waren. Und deswegen stimmt es auch, weil du musst ja die einzelnen Module kennenlernen, da kann ja jeder machen, was er will und nicht einfach hier nur simplen Synthesizer, das hätte er natürlich bedienen können. Also stimmt, er hat sich YouTube-Tutorials angeschaut, um zu verstehen, was er da überhaupt hat in den einzelnen Modulen. Du liegst also komplett richtig, weil tatsächlich wurde Harold Faltermeyer nicht verklagt für XLF, obwohl ich persönlich überzeugt bin, dass das wirklich eine dreiste Kopie ist, der Basslinie von der US-Version von Situation. Also wirklich fast 1:1, auch teilweise vom Arrangement, merkt man es deutlich, dass er sich da hat inspirieren lassen. Ihr findet in den Shownotes so einen Mashup-Song, wo die beiden miteinander kombiniert sind. Und da wird es euch sehr deutlich werden, dass ich da nicht so falsch bin. Aber wahrscheinlich hat sich Vince gesagt, was soll's, ist ja nur die Basslinie oder keine Ahnung, soll der mal machen. Genau, und Situation hat er zusammen mit Alison Moyet geschrieben. Deswegen, wenn, dann hätten sie beiden zusammen einklagen müssen. Genau. Das also da dazu.
So, du hast noch Buch- und Filmtipps für uns?
Und zwar Buchtipp von Matthias Eicher. Der schreibt sich A-I-C-H-E-R, ist ein Autorenkollege von mir aus der Pfalz. Der hat einen Roman geschrieben, der ist schon ein bisschen älter, aber er ist trotzdem sehr, sehr gut. 1988 heißt dieser Roman und es ist eine Parallelweltgeschichte zum Rammstein-Unglück. Ist spannend geschrieben aus der Perspektive eines Heavy-Metal-Musikers, der in diversen Bands spielt und dann im Prinzip aus der Zukunft kommt und seine Freundin, die bei diesem Rammstein-Unglück gestorben ist, retten will, weil er weiß, was passiert. Und er kennt aber auch die ganze Musik aus den späteren Zeiten und hat dann mit seiner Heavy-Metal-Band, nimmt er dann Smells Like a Teen Spirit von Nirvana auf, weil das kennt ja keiner. Und er hat gesagt, also es ist gut gemacht, ist etwas musikalisch sehr viel für die Leute, die mehr auf der Metal-Seite stehen. Und da ist Matthias Eicher auch ein großer, hat ja sehr, sehr großes Know-how, hat auch in vielen Bands gespielt. Es ist spannend zu lesen, kann ich empfehlen. Ist nicht mehr so im normalen Buchhandlung erhältlich, aber ich gebe euch einen Link dazu in den Shownotes, wo ihr das reinlesen könnt, wenn ihr Interesse an 80ern habt. Tolles Buch. Das also zum Buchtipp.
Sehr schön.
Dann haben wir einen Konzerttipp und zwar, da freue ich mich besonders, das ankündigen zu können. Die Rainbirds sind auch schon 40 Jahre jetzt unterwegs und sie spielen deswegen ihr zweites Album Call Me Easy, Say I'm Strong im Rahmen des Lieblingsplatte-Festivals in Düsseldorf. Und zwar am Montag, dem 15. Dezember um 20 Uhr im Zack Düsseldorf, Zentrum für Aktion, Kultur und Kommunikation. Link findet ihr auch in den Shownotes. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen, wenn ihr in Düsseldorf und in der Umgebung seid. Das ganze Album wird da gespielt.
Ja, auf und ab dahin. Das Zack ist cool.
Ja.
Geht dahin.
Und Rainbirds auch. Also, dass die wieder zusammengefunden haben und zusammen dieses Album performen, finde ich eine tolle Sache.
Ja. Verrückt.
Und dann haben wir noch einen Filmtipp. Und zwar, weil wir es ja davon hatten, warum Vince Clarke sein Soloalbum, von was das inspiriert war, nämlich von Blade Runner 2049. Ich habe mir den letztens noch mal angeguckt aus Recherchegründen. Ist wirklich ein toller Film, also Blade Runner 2049, das Original natürlich auch. Ist von Denis Villeneuve, ist momentan der angesagteste Regisseur überhaupt. Er hat ja Dune neu verfilmt, was als unmöglich galt. Er hat die Fortsetzung von Blade Runner gemacht, die wirklich gut geworden ist, auch sehr, sehr gute Kritiken bekommen hat. Und jetzt ist er der neue Regisseur von James Bond. Muss jetzt kein Qualitätsmerkmal sein, aber das James Bond vertraut man nicht gerade jemandem an, der keine Ahnung hat. Man merkt es auch dem Film an. Ridley Scott hat als Executive Producer mitgemacht bei Blade Runner und 2017 ist der Film in die Kinos gekommen und ist unter anderem mit Ryan Gosling, der zwar ein Schöning ist, aber auch wirklich ein sehr, sehr guter Schauspieler, muss man sagen, Harrison Ford und Ana de Armas, ganz tolle Schauspielerin. Sie spielt da ein Hologramm, mega gut. Also finde den Film wirklich toll. Du hast ihn bestimmt auch gesehen. Wie fandest du den?
Yes. Ja. Yes. Und der ist
wahrscheinlich cool. Rennen wir hier völlig öffne Türen an, weil jeder, der diesen Podcast hört, wird wahrscheinlich Blade Runner 2049 geguckt haben. Aber es ist auch ein Film, den man zum zweiten Mal nochmal gucken kann und dann immer noch gut findet.
Ja.
Ja, und die Blu-ray kriegt der mega günstig. Lohnt sich, den nochmal anzuschauen.
Könnte ich mir auch nochmal anschauen.
Und Soundtrack ist wirklich auch gut. War ja auch beim ersten Teil ein mega guter Soundtrack. Und die Ästhetik ist einfach toll. Es gibt so viel Schrott, der im Kino kommt. Schaut euch den an.
Ja, vergesst das. Ihr braucht auch keine nackte Kanone.
Boah, das ist. Hey, der ist jetzt angelaufen. Ich kann mir den nicht angucken, weil der Trailer ist so schlecht. Und ich bin großer, großer nackter Kanone-Fan. Aber das gibt bestimmt keinen Film. Ich möchte den auch nicht sehen.
Ernsthaft, Leute, noch mal ganz kurz dazu. Brauchen wir nicht.
Wenn es gut gemacht wäre, könnte ich schon mit was anfangen, aber du kannst nicht dieselben Witze nochmal erzählen.
Ja, aber warum?
Ja, warum? Weil du Geld damit verdienen kannst.
Ja, genau. So, ich sehe die Notwendigkeit nicht. Also guckt euch die alten nackte Kanone an oder die Police Quads, das ist ja der Vorgänger davon. Dann, wenn ihr das noch nicht kennt, dann guckt euch lieber Police Quad an, habt da mehr Spaß.
Allerdings, muss man sagen, Also. Keine Empfehlung, auch wenn ich nicht geguckt habe. Aber wenn du Filmplakat machst, da ist ein Claim drauf, also ein Spruch und der ist nicht witzig. Wenn du einen Trailer machst, der nicht einen einzigen Witz hat,
wie soll, dann gibt es ein Problem bei einem Film, der witzig sein soll. Und dann
siehst du Filmszenen, die sind auch alle nicht witzig. Nee, also wird nicht funktionieren. Ja. Könnt ihr euch sparen, das Geld, Und wir haben für die eine der nächsten Folgen haben wir auch was, wo ihr uns mal wieder helfen könnt. Und zwar geht es darum, wir würden gern mit euch über die Bücher der 80er Jahre reden. Also sagt uns mal, was war denn in den 80er Jahren das oder die Lieblingsbücher, die ihr damals gerne gelesen habt.
So, und Freunde der italienischen Gesangskünste, kommt uns jetzt nicht hier mit George Orwell 1984. Wir wollen das hören, was ihr wirklich selber erfahren und erlebt habt. Also erlaubt ist auf jeden Fall TKKG, erlaubt ist drei Fragezeichen, auf die sämtliche Emil und die Schmöker. Genau. Nein, Emil und die Detektive auch. Nee, das ist, glaube ich, schon etwas älter. Aber
das ist etwas älter, ja.
Ein bisschen. Nee, was eure Kindheit geprägt hat, womit ihr in der Schule gepeinigt und Dings wurde. Mir fällt zum Beispiel Siegfried Lenz ein. Gott hab ihn, weiß ich auch nicht, verfluche ihn heute noch dafür, dass er in der Schule mein Feind war. Ja, zum Beispiel.
Ihr dürft einfach die Bücher, die euch geprägt haben in den 80ern, so machen wir das, dürft ihr gerne uns beibringen. Auch Bücher, die ihr vielleicht erst später kennengelernt habt, die aber aus den 80ern sind, das ist auch erlaubt. Ja, Hauptsache, das sollten Sachen sein, die in den 80ern erschienen sind und euch geprägt haben. Entsprechend könnt ihr uns gerne wieder eine Audionachricht machen per Facebook Personal Message oder eben direkt an christian@purwin-und-kova.com. Wir freuen euch über jeden Kommentar von euch, auch schriftlich geht natürlich auch. Seid aber bereit für das, wenn ihr da so ein Buch vorschlägt, dass wir dann kommen nachts um drei und von euch gerne eine kurze Inhaltsangabe hätten von dem, was ihr da gerne hättet. Ihr könnt auch den ein oder anderen Buchtipp mitgeben aus dieser Zeit von Fleischbüchern, die gar nicht alle kennen.
Ja. Für die, die besonders gut waren, die müssen dann einen Aufsatz schreiben dazu. Ja, gut, aber das, ja, genau. Das machen wir dann später klar.
Das war's von meiner Seite, von deiner auch.
Ja. Da wir ja noch alle leben, gucken wir mal, wann wir uns die Toten vorknöppen. Bis dahin wird uns auch noch das eine oder andere einfallen.
Genau, wir hören uns wieder. Wir laufen ja hier mit schnellen Schritten auf die 100 zu. Weiß noch nicht, was wir da machen, aber wir lassen uns was einfallen.
Ja, weiß keiner. Hat ja auch bis jetzt noch keiner gewürdigt hier. Aber schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wiederkommt. Und ja, tschüss. Ciao.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.